Herzlich willkommen bei Essenz fürs Ohr. Hier ist Heike und heute ist ein besonderer Tag, da ich mal einen Rollentausch in dieser Podcast-Folge machen werde mit meinem Talkgast Christian Schmidt-Heisch. Ich sage diesen Namen extra in der vollen Länge. Chris, hi, dass du dabei bist.
Hallo Heike, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, Chris. Christian Schmidt-Heisch ist nämlich ein Name, den kann man ruhig mal googeln. Und dann findet man Außergewöhnliches heraus. Und ich darf sagen, dass du mal bei mir als Patient warst. Und ich war auch schon mal für deine Community tätig. Wenn man dich googelt, Chris, dann ist es so, dass man bei Deutschlandfunk Eintragungen hört, beim Fokus, in der ADHD Audiothek. Man kann dir folgen bei Instagram. Du bist sehr, sehr, sehr offen mit vielen Informationen über dich selbst. Und damit darf ich auch sagen, warum du bei mir als Patient warst. Du bist einer der Männer oder Menschen, die sehr früh mit Parkinson diagnostiziert wurden. Und du kamst damals in die Praxis, weil du Unterstützung im Rahmen der Ernährungsberatung gesucht hattest. Denn insgesamt gibt es zwar Informationen, Parkinson und Ernährung, aber du wolltest das nochmal für dich ganz speziell persönlich wissen, denn auch jeder von euch in der Community der Parkinson-Patienten hat natürlich eine ganz eigene Vita und ganz eigene Herausforderungen. Was macht der Job? Wie kann man das einbauen? Welche Vorlieben hat man? Vielleicht erfahren wir da noch mehr. Außerdem bist du ja Parkinson-Pate und da, Chris, stellt sich eigentlich schon die erste Frage: Was machen die Parkinson-Paten?
Genau, ja, ich bin nicht nur Parkinson-Pate, sondern ich habe den Verein damals auch gegründet, 2023. Und der Parkinson-Pate bietet unterschiedliche Angebote an für Menschen, die an Parkinson erkrankt sind. Zum einen haben wir eine Peer-Beratung oder auch Begleitung für Menschen, die gerade die Diagnose bekommen haben oder auch Angehörige. Die wollen wir natürlich nicht vergessen, weil der Angehörige ist genauso betroffen wie derjenige, der selber erkrankt ist. Und bieten hier die Begleitung an, um halt die ersten Schritte, ja, zu gehen mit der Erkrankung, wie damals als Kind, wenn man langsam das Laufen gelernt hat, sozusagen, hat man einen Paten bekommen. Und so machen wir das auch mit Parkinson, weil das Internet ist halt groß und weit, aber da gibt es halt viele Informationen, die man am Anfang noch gar nicht verarbeiten kann und auch nicht sollte. Und von daher haben wir diese menschliche Variante gewählt. Oder auch wenn es halt darum geht, zu entscheiden, wie geht es nach der Medikation weiter, will ich vielleicht eine Pumpe haben oder möchte ich einen tiefen Hirnschritt machen haben, so wie ich ihn auch habe. Da bieten wir halt Begleitung an und sind selber Erkrankte oder auch angehörige Menschen. Derzeit sind wir 15 Patinnen und Paten und bieten aber zudem noch eine Selbsthilfegruppe an, also einmal online, damit auch diejenigen, die halt aus regionalen Gründen oder auch aus gesundheitlichen Gründen den Weg zu einer Selbsthilfegruppe vor Ort nicht finden, damit die auch eine Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Und wir haben in Hamburg und in Hameln jeweils eine Präsenzgruppe, die sich auch dann quasi im echten Leben, sage ich immer so gerne, trifft. Mhm. Und das ist so ganz kurz gesagt unser Angebot. Und man kann uns im Internet unter parkinsonpate.org auch finden und da weitere Informationen bekommen zu dem Projekt.
Das stellt sich natürlich die Frage, wenn du das mit ins Leben gerufen hast oder weil du es ins Leben gerufen hast, hast du damals auch schon einen Paten gehabt, als du die Diagnose gestellt bekamst?
Fast. gegründet oder die Idee kam daher, dass ich damals, als ich Oktober 2017 mit gerade mal 37 Jahren den Verdacht erstmal hatte und dann letztendlich auch die Bestätigung, also die Diagnose erhalten habe und hatte dann meinen besten Freund gefragt, was ist ein Tremor, was ist Levodopa, was ist eine Pumpe zum Beispiel, gibt eine Levodopa-Pumpe auch, ohne da jetzt näher ins Detail gehen zu wollen oder auch einen tiefen Hirnschrittmacher. Und das waren so Fragen, die ich hatte, und ich habe ein bisschen gegoogelt und dann habe ich gemerkt, so, das sind ganz viele Dinge, die möchte ich gar nicht sehen, die kann ich gar nicht sehen, also Menschen im Endstadium und meistens halt auch ältere Menschen, ne? Das ist auch immer das große Problem bei Parkinson, dass immer nur Ältere damit in Verbindung gebracht werden. Wenn ich jetzt auf die Straße gehe, frage 5 Menschen, was ist Parkinson, dann ist das der alte vorgebeugte Mann, der vielleicht auch noch einen Tremor hat. Also ein Tremor ist das Zittern in einem Arm oder in einem Bein oder an anderen Körperteilen. Und Da hat er dann gesagt, ich gucke für dich im Internet nach und ich schaue danach und gebe dir die Informationen so, wie du sie jetzt gerade verarbeiten kannst. Und ich habe ihn dann damals immer meinen Katalysator genannt, also ans Auto angelehnt, dass er die Informationen gefiltert hat. Und dann habe ich hinterher, nachdem ich mich selber so ja damit beschäftigt hatte und gefasst hatte sozusagen, habe ich gedacht, was machen denn die Menschen oder die Betroffenen, auch die Angehörigen, die halt nicht so einen tollen besten Freund haben. Und dann habe ich gedacht, okay, da ist eine Lücke sozusagen, eine Marktlücke würde man in der Wirtschaft sagen, da möchte ich rein. Und dann habe ich ja mich so ein bisschen umgehört in der Community auf Facebook, Instagram etc. Und habe dann die Idee gehabt, den Parkinson Paten zu gründen. Und daraus ist eine ganz gute Institution gewachsen mittlerweile. Und wir sind immer dabei, noch weiter zu wachsen. Sind mittlerweile ein eingetragener Verein, was halt rechtliche Auswirkungen hat nachher mit Spenden etc. und Finanzierung, weil wir sind alle ehrenamtlich tätig, bekommen nichts dafür, sondern machen das halt für die gute Sache sozusagen und für unsere anderen Betroffenen. Und sind mittlerweile fast 70 Mitglieder und ja, da fehlen noch ein, zwei, dann haben wir sie. Und das wird echt gut angenommen und das Feedback ist echt enorm positiv. Und jeder Einzelne, der dadurch eine Unterstützung bekommt, ist natürlich wichtig für mich und dafür hat sich's schon gelohnt.
Du sagst gerade so ganz nebenbei tiefe Hirnstimulation, dafür hast du dich damals entschieden. Auch wenn man das mit deinem Namen zusammen googelt, sieht man ja ein Video, wie du operiert wurdest. Am Universitätskrankenhaus in Schleswig-Holstein. Das ist schon sehr beeindruckend, was in der Medizin alles möglich ist. Das muss man schon sagen. Und ihr werdet ja dann auch unterschiedlich gut begleitet, wahrscheinlich immer abhängig vom Mediziner. Und auch im Ernährungsbereich ist das ganz unterschiedlich. Und als du mich damals konfrontiert hast mit der Sache, ich habe Parkinson und ich brauche Unterstützung, ist das natürlich auch etwas gewesen, was in der Ernährungsberatung nicht ganz typisch ist. Und so habe ich mich damals auch seinerzeit auf den Weg gemacht und habe tatsächlich recherchiert zu dem Thema, was gibt es. Wir kommen hier gleich zu den Fragen, die du aus der Community gestellt hast. Aber was wir auch deutlich machen wollen, ist, dass ein sehr besonderer Tag hier bald ansteht für die Parkinson-Welt. Was hat es mit diesem Tag auf sich?
Genau, das ist der 11. April 2000 und jetzt 26 ist der Welt-Parkinson-Tag. Also generell am 11. April ist der Welt-Parkinson-Tag, nicht nur dieses Jahr, sondern jedes Jahr. Und da geht es halt darauf, kommt es darauf an, um ein bisschen Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu haben und zu zeigen, um zu sagen, hey, es gibt Menschen mit Parkinson. Das sind in Deutschland momentan, ja, die Zahlen schwanken und so zwischen 300.000 und 400.000, die mit der Erkrankung leben. Die Dunkelziffer ist natürlich hoch. Auch gerade das ist halt wichtig, zu wissen, dass es ganz viele Symptome gibt und wenn die halt zusammen sind, dann sollte man darüber nachdenken. Und das machen viele Neurologen halt leider nicht. Also deswegen ist der Weg bis zur Diagnose bei einigen relativ lang. Ne? Dafür ist auch so dieser Tag, dass man sagt, hier, es gibt auch Menschen, die sind jenseits der 50, also unter 50, nicht jenseits, sondern unter 50, Entschuldigung.
Diesseits.
Diesseits sozusagen der 50 oder genau, und das sind halt 5 bis 10%, die unter 40 die Diagnose bekommen. Sind zwar nur 5 bis 10%, aber die betrifft es ja auch und ich bin einer davon gewesen. Und deswegen wollen wir auch sagen, hier, es gibt auch unsere jungen Erkrankten und nicht nur die Alten. Die sind genauso wichtig, keine Frage. Die brauchen genauso Unterstützung, wenn nicht sogar noch mehr. Die brauchen auch ihre Ansprechpartner, die brauchen auch ihre Gruppen und brauchen ihre ärztliche und ja, Versorgung. Und von daher ist es ganz wichtig zu sagen, hier, es gibt Menschen mit Parkinson und habt einfach mal ein bisschen, ja, Obacht sozusagen, wenn da jemand steht, der vielleicht ein bisschen vorgebeugt ist oder der zittert oder an der Kasse, so ein typisches Beispiel, an der Kasse mit einem Portemonnaie und vor lauter Tremor, weil wenn man aufgeregt ist, verstärken sich die Symptome und dann kommt das Geld vielleicht nicht so flüssig raus. Dann ist das nicht, weil derjenige vielleicht einen über den Durst getrunken hat oder wie auch immer oder sonst irgendwie schlecht im Zustand, sondern weil er vielleicht Parkinson hat. Und vielleicht
Genau.
dann einfach mal helfen, ohne blöd zu fragen, sondern oder blöd zu gucken, sondern einfach mal helfen und ja, es hat alles vielleicht seinen Hintergrund. Das ist immer nicht nur bei Parkinson, generell ist sowas wichtig, aber das sind halt ja die Symptome, die halt auffällig sind. Und ich kämpfe halt dafür, dass Parkinson sichtbar wird. Deswegen, was du vorhin so schön gesagt hast, wenn man meinen Namen bei Google eingibt, kommen ganz viele Dinge, wo ich schon war, in Podcasts, in Videosequenzen, wo ich halt über meine Erkrankung, wie gesagt, ich war 37 mit der Diagnose und den Weg der letzten 8 Jahre, ich bin jetzt im 9. Jahr der Erkrankung, mein Leben ja darstellen möchte sozusagen oder einen Teil meines Lebens, um darauf aufmerksam zu machen, um ein bisschen Neudeutsch Awareness zu schaffen. Und dafür ist der Parkinson-Tag natürlich prädestiniert, um an solchen Daten zu sagen, hey, hallo, uns gibt's. Und genau, das
Und
ist der
als ich
Hintergrund.
deine, entschuldige, und als ich deine Community kennengelernt habe mit dem Online-Vortrag für euch, war mir auch nochmal deutlich geworden, wie jung man sein kann und wie vielfältig eben auch deine Community ist. Denn bei den Parkinson-Paten sind ja ganz unterschiedliches Alter, Männer, Frauen, ältere, jüngere, dicke, dünne, blonde, dunkelhaarige, alle miteinander. Ja, also
Genau.
wir sind da ganz, ganz unterschiedliche Menschen, gell?
Ein Querschnitt durch die Gesellschaft eigentlich,
Ja.
also wenn man es so sieht. Ne? Also wir sind von, was du schon gesagt hast, alt bis jung und von A bis Z, dann hast du nicht gesehen, unterschiedlichste Lebenseinstellungen, Lebensentwürfe, das Leben ist bunt, um das Wort nochmal ins Rollen zu bringen, multibunt. Heißt also, das ist ein bunter Blumenstrauß an Menschen und das sind so tolle Menschen. Also mit den meisten, muss ich sagen, mit den meisten komme ich auf Anhieb super klar. Und ich kann mittlerweile einmal von Deutschland nach Spanien fahren und ich kann ganz viele Menschen auf dem Weg besuchen, weil ich einfach überall mittlerweile in Deutschland und Österreich und der Schweiz Menschen kenne, wo ich halt irgendwann anklopfen kann und sagen, ja, hallo, ich würde gerne Kaffee trinken oder wollen wir zu Abend essen oder kann ich mal hier übernachten? Und das ist so der positive Nebeneffekt, sag ich mal. Ne? Also die Krankheit möchte kein Mensch haben und wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sie natürlich zurückgeben. Aber ich bin halt so gepolt, dass ich alles positiv sehe oder versuche zumindest alles positiv zu sehen und das ist halt das Tolle daran.
Das ist, macht dich auch sehr stark und sehr aus, würde ich sagen, so wie ich dich kennengelernt habe, Chris. Wir haben ja heute den Schnack und Snack und auch wenn wir das Ganze umdrehen heute und du
Ja.
mir gleich ganz viele Fragen stellst aus den verschiedensten Bereichen, trotzdem würde ich gerne nicht als Ernährungsberaterin, sondern einfach nur von Mensch zu Mensch wissen, was ist dein liebster Snack?
Okay, ich habe das schon in den anderen Folgen gehört und dachte, was sage ich denn da, weil ich rede ja mit einer Ernährungsberaterin. Und da du mich ja jetzt als Mensch fragst, als Mensch sage ich denn Schokolade. In jeglicher Form Schokolade ist mein Lebenselixier, würde ich fast sagen. Also von reiner Schokolade über Kakao. Ich liebe Kakao und Schokopudding. Bei Schokolade werde ich einfach schwach und der Snack ist halt immer da und schnell verfügbar, wenn man unterwegs ist und kann man fast überall mit hinnehmen, außer es ist zu warm, wo man hingeht.
Genau, außer in Spanien, wo du ja auch manchmal bist. Und was kommt dir so gar nicht in die Tüte? Auch eine Frage, die ich immer wieder stelle.
Also gar nicht geht bei mir Pilze. Also
Okay.
Pilze in jeglicher Form sind, ich kann nicht gegen Pilze, gegen an. Das ist einfach dieses, die meisten sind hier so ein bisschen glitschig, sage ich immer so von der Konsistenz her. Ich bin ein Konsistenzesser. Also alles, was so auch in die Richtung geht, aber so Pilze ist so gar nicht. Ich
Ja.
gewöhne mich mittlerweile an Tomaten. Ne? Also falls
Oh.
du dich erinnerst, als ich bei dir war,
Ja.
habe ich noch so gar keine Tomaten gemocht und mittlerweile, wenn sie mal irgendwo drauf sind oder mit drin sind, dann esse ich sie sogar auch bewusst mit. Ne? Also ich habe bei dir auch viel gelernt und denke immer noch oft an die Zeit zurück, an die Stunden, die wir miteinander verbringen durften. Und das hat sich schon ein bisschen gewandelt, dass ich mittlerweile auch ein paar Tomaten esse. Nicht viele, aber ein paar.
Und das ist das Wunderbare, weil es zu einer Ernährungsumstellung auch immer Mut bedarf, dass man sagt, okay, ich traue mich jetzt mal an diese andere Textur ran, denn das, was du beschreibst, das haben viele Menschen, dass sie sagen, ist das auf der Zunge denn schön oder fühlt sich das gut an? Nicht nur der Geschmack, sondern auch eben die Textur. Chris, wir haben viele Themen. Du hast sie schon
Genau.
gefiltert aus der Community, also
Genau.
Mikrobiom, Essen, Nahrungsergänzungsmittel, Trinken, Ernährung und Medikamente, Symptome. Nicht alles betrifft den Parkinson-Patienten, was du mich gefragt hast, beziehungsweise welche Fragen du mir gesendet hast. Natürlich kommen wir aufs Gewicht zu sprechen und dann noch ein kleines Potpourri aus sonstigen.
Genau. Ja, ich übernehme mal da den Staffelstab von dir sozusagen. Wir tauschen jetzt mal die Rollen. Ich bin auch ganz aufgeregt, weil ich habe das noch nie gemacht. Ich bin sonst immer Gast in Podcast-Folgen und heute bin ich mal der Moderator oder der Fragesteller. Genau, die Fragen kommen ein bisschen aus meiner Community. Ich bin halt gut vernetzt, wie man sich denken kann. Und ich habe alle möglichen Leute gefragt, alle Gruppen, in denen ich bin, also meine Selbsthilfegruppe, Tanzgruppe etc. pp. Gefragt, habt ihr Fragen für mich? Weil ich würde das gerne starten. Und da kam halt einiges zusammen. Und deswegen nicht alle Fragen sind von mir oder betreffen mich, sondern ich bin sozusagen der Strohmann oder die Strohpuppe, die jetzt einfach dann vorgeschickt wird, um dich zu fragen. Und ja, und wenn man sich halt mit dem Thema Parkinson halt ein bisschen beschäftigt, bin ich auch selber immer wieder über das Wort Mikrobiom gestolpert. Das ist so ein Wort, das klingt ganz ja, groß und spannend, aber ich selber kann mir da irgendwie nichts drunter vorstellen oder konnte mir nichts drunter vorstellen. Kannst du es irgendwie in kurzen Worten erklären, was das ist und was das Mikrobiom für den Körper überhaupt bedeutet?
Das Mikrobiom ist der Zusammenschluss aller Bakterien, Viren, Hefen, also Mikroorganismen, die wir im Körper haben. Die sitzen auf der Haut, die sitzen irgendwo im Körper, aber der große Teil sitzt im Darm. Und deswegen verbindet man das Mikrobiom auch immer hauptsächlich mit dem Darm. Und das ist deswegen so spannend und interessant, weil das eine riesige Vielzahl an sehr verschiedenen Bakterien, Viren und Hefen sind. Und wenn man sich das erstmal vorstellt, hat man vielleicht so ein bisschen so ein Ekelgefühl und sagt, was, so was Lebendiges in mir, auf mir. Aber ganz ehrlich, 99% von denen sind super für uns, sind gesundheitsförderlich. Und je vielfältiger die Welt ist, multibunt, des Mikrobioms, desto besser geht es uns. Also wir brauchen eine große Vielzahl an sehr verschiedenen Bakterien und Viren und Hefen, denn wenn wir die auf uns und in uns leben lassen, produzieren die Botenstoffe, die wiederum unsere Gesundheit, also aber auch die mentale Gesundheit wie die körperliche Gesundheit maßgeblich beeinflussen. Und bei Erkrankungen wie Parkinson, aber auch bei zahlreichen anderen Erkrankungen spielen eben diese Stoffe, die die Bakterien, Viren, Hefen herstellen, eine große Rolle. Und vielleicht darf man auch sagen, schon an dieser Stelle, alles, was wir essen, hat einen Einfluss auf das Mikrobiom im Darm, denn die leben ja von dem, was wir ihnen anbieten. Und die gehen nicht
Verstehe.
irgendwo einkaufen, die können nicht raus aus dem Darm, sondern die müssen mit dem arbeiten, was wir ihnen geben. Und da sie über diese Substrate, wenn man Essen mal richtig sachlich ausdrücken möchte, also so ganz, ganz biochemisch, über die Substrate, die wir ihnen aus dem Essen eben zur Verfügung stellen, bauen die dann irgendwas. Und wir fühlen uns so oder so. Aber ich möchte noch eins ergänzen, neben Essen ist natürlich auch Bewegen eine ganz entscheidende Rolle, die einen Einfluss auf das Mikrobiom hat. Unser Schlaf, der Stress und so weiter. Ich bin jetzt für die Ernährung da, aber würdest du jemanden aus der Sportwissenschaft fragen oder würdest du jemanden fragen, der aus der Verhaltenstherapie kommt, dann sprechen die genauso über das Mikrobiom.
Schön, dass du bei Essence fürs Ohr dabei bist. Wenn du Lust hast, noch mehr von uns zu entdecken, dann haben wir einiges für dich.
Bei Essence dreht sich alles um gutes Essen und Ernährung. Ganz egal, ob für jung oder alt. Auf unserer Website findest du Rezepte und kannst deinen Termin zur Messung der Körperzusammensetzung buchen. Außerdem findest du alles von Ernährungsberatung über Kurse bis hin zu unseren Angeboten für Unternehmen. Klick dich rein unter www.essence.hamburg und auf Instagram findest du uns unter essence.hamburg.
Wenn du selbst Ernährungsexpertin bist oder es noch werden möchtest, dann ist das Essenzwissenswerk genau richtig für dich. Dort findest du Fortbildungen und unser Netzwerk für Austausch und Inspiration. Auf www.essenz-wissenswerk.hamburg und bei Instagram auf essenz.wissenswerk.
Ganz egal, wo du gerade stehst. Wir sind gespannt, wo dich deine Neugier noch hinführt.
Es geht eigentlich schon so ein bisschen auch in die zweite Frage mit hinein. Also kann ich das Mikrobiom überhaupt irgendwie verbessern, in Anführungsstrichen? Also kann ich da irgendwas machen, dass es wieder besser wird, wenn es einfach mal nicht so gut war? Also wenn ich das richtig verstanden habe, durch Ernährung schon mal, durch bewusste Ernährung, da kommen wir nachher noch oft drauf zu sprechen. Gibt es noch irgendwas anderes, wie ich das halt verbessern kann, das
Also
Mikrobiom?
Schlaf und Stress und Bewegung ist ganz entscheidend. Auch die Soziale, also wie wir im sozialen Raum uns aufhalten. Ne, du sagst, du tanzt, das ist ganz entscheidend. Du sagst, und man hat dir zugehört, und dass du eine Community aufgebaut hast, Natürlich mit Freunden, die kein Parkinson haben, mit Freunden, die Parkinson haben, also ganz unterschiedliche Menschen. Und wir brauchen halt immer eine Verbundenheit zu anderen Menschen. Was aber ganz entscheidend ist, um es zu verbessern, ist nicht, dass wir mal einen Freund treffen oder mal ein Salatblatt essen oder mal eine Tomate, sondern dass wir tatsächlich, eine Regelmäßigkeit. Unser Darm und unsere Gesundheit liebt Rituale. Und wenn die gut sind, also Rituale, die gesundheitsförderlich sind, dann können wir das Mikrobiom tatsächlich richtig gut beeinflussen.
Okay, super. Vielen Dank erstmal fürs Mikrobiom. dann hat es ja schon gesagt, der nächste große Block sozusagen ist das Thema Essen. Ne, Essen, logischerweise bei der Ernährungsberatung sind wir da richtig bei dir. Und Ernährung betrifft ja nun wirklich jeden. Ne? Also jeder Mensch, der lebt und jedes Lebewesen, das lebt, muss ja irgendwas essen, sich irgendwie ernähren, auf die verschiedensten Art und Weise. Und da kam einmal so ein bisschen die Frage auf, ob es etwas gibt, was einem dabei helfen kann, die Konzentration zu verbessern, so Stichwort Brain Food. Also ich habe so Nüsse noch im Hinterkopf, als ich bei dir war. Ich habe gut aufgepasst. wenn ein Snack zwischendurch, dann immer gerne irgendwelche Nüsse. Aber nun gibt es auch Menschen, die vielleicht gegen Nüsse oder so allergisch sind. Dann ist Nüsse natürlich nicht förderlich. Vielleicht für die Konzentration, aber die hält dann nicht mehr lange an. Und gibt es irgendwie andere Dinge, die die Konzentration hauptsächlich fördern können?
Es gibt es, und da braucht man gar nicht so unnatürliche Lebensmittel oder gar Nahrungsergänzungsmittel, auch wenn der Markt da groß ist. Das Erste, was unser Hirn liebt, also für Brain Food, ist tatsächlich natürliche Lebensmittel zu nehmen. Und wenn wir dann bei den natürlichen Lebensmitteln sind, dann kann man noch einen Schritt weiter gehen. Das Hirn mag besonders Fette und Proteine. Deswegen sind die Nüsse so gut, weil die gleich beides in sich haben. Also die Nüsse sind Fett und die Nüsse haben auch viele Proteine, auf Deutsch Eiweiße, in sich. Aber man kann das auch separat essen. Der Körper mag halt alles, was irgendwie eiweißreich ist. Also das kann auch ein Milchgetränk sein, ein Kakao im weitesten Sinne. Wobei der Zucker, der im Kakao ist, das weißt du und erinnerst du auch noch, du schmunzelst schon, ist natürlich etwas, was dem Hirn sehr schnelle Energie gibt und dann auch wieder abfällt. Beim Thema Brain Food, was ganz für alle Menschen sehr wichtig ist, ist tatsächlich das Thema Omega-3-Fettsäuren. Die Omega-3-Fettsäuren, die kriegen wir gar nicht so sehr aus dem Essen heraus, außer wir essen jeden Tag fettreichen Seefisch. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir uns ein Nahrungsergänzungsmittel nehmen können, wie ein Fischöl oder ein Algenöl, was auch zum Brain Food ist. Also wenn wir mal zusammenfassen, Brain Food an erster Stelle liebt das Hirn Fette und Eiweiße. Also Milchprodukte, die fettreich sind, sind durchaus gut. Nüsse sind durchaus gut. Man muss sie natürlich vertragen können. Was nur einen schnellen Push gibt, ist Zucker. Und was ich noch ganz vergessen habe, ist Getränke, also Flüssigkeit. Wir fangen sehr schnell an, uns nicht mehr gut konzentrieren zu können, wenn unser Hirn als das primäre Organ bei uns im Körper, was sehr schnell reagiert auf irgendeinen Mangel, werden wir unkonzentrierter. Also wenn Flüssigkeit fehlt, Wasser, Kaffee, Tee, wir kommen ja später nochmal dazu.
Da kommen wir nochmal drauf. Merkt man auch, dass man dann relativ schnell Kopfschmerzen kriegt oder ja sich halt weniger konzentrieren kann, was ja eigentlich auch die Frage war. Du hattest gerade schon gesagt, ja, Zucker gibt so den schnellen Kick fürs Gehirn sozusagen. Sollte ich darauf denn eher verzichten? Und was ist mit Zuckerersatzstoffen wie Xylit und Erythrit? Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ich habe da mit dir wenig zu tun im Alltag. Wie sieht es damit aus? Kannst du uns dazu was sagen?
Ich bin kein Freund davon, auf irgendwas gänzlich zu verzichten, weil dann passiert meistens das genaue Gegenteil, dass etwas, was wir uns verbieten, so richtig attraktiv wird. Und deswegen ist es schon gut, Zucker ab und zu auch in seinen Alltag mit einzubauen, aber einen bestimmten Zeitpunkt. Nämlich nicht, dass es in jeder Mahlzeit immer primär süß ist und zuckerreich ist, sondern dass es etwas Genussvolles ist. Dass man sagt, jetzt setze ich mich hin und ich trinke einen schönen Kakao oder ich esse einen schönen Schokoladenkuchen. Brownie bist du wahrscheinlich auch mit von der Partie, oder?
Ja.
Und also dieses Bewusste beim Zuckeressen, dass es aber einen schnellen Kick macht, das ist eben die Sache mit dem Zucker. Beim Erythrit, also fast richtig ausgesprochen, aber man kann es wahrscheinlich auf viele Art und Weisen aussprechen. Erythrit oder Xylit, das sind sogenannte Zuckeralkohole. Die haben nichts mit Alkohol zu tun, sondern diese chemische Verbindung nennt man so. Und Zuckeralkohole wie Xylit oder Erythrit wirken nicht so auf den Blutzuckerspiegel, wie wir es von Zucker kennen. Das heißt, sie schmecken zwar auf der Zunge süß, machen aber zum Beispiel nichts für unsere Bakterien auf den Zähnen aus. Also das sind auch zahngesunde, süßschmeckende Produkte. Und sie greifen auch nicht den Blutzuckerspiegel so an, wie wir es eben von Zucker kennen. Mhm. Und der kleine Nachteil ist aber allerdings da zu finden, es schmeckt ein bisschen anders von der Textur, wenn man feinfühlig auf der Zunge ist. Und Xylit und Erythrit können bei sehr empfindlichen Menschen im Darm auch zu Blähungen oder zu Durchfällen führen. Ein bisschen dosisabhängig ist es. Also wenn man jetzt umstellt von viel Zucker auf viel Xylit oder Erythrit, hat man wahrscheinlich eher die Nebenwirkung, wenn man mal ein bisschen Xylit oder Erythrit nimmt. Dann merkt man das vielleicht auch gar nicht im Darm. Geschmackssache, muss dann jeder für sich selber entscheiden. Was ein großer Nachteil ist bei Xylit und Erythrit, ist, dass es sehr teuer ist. Man wird damit auch wahrscheinlich sehr vorsichtig dann umgehen.
Okay. Dann kam noch eine Parkinson-spezifische Frage, beziehungsweise auf Parkinson gemünzte Frage, ob Ballaststoffe besonders wichtig sind bei Menschen, die eine Parkinson-Erkrankung haben, oder ob das da ist wie bei jedem anderen Menschen auch.
Also Parkinson wird ja manchmal begleitet durch so eine Darmimmutilität, also so eine Darmträgheit. Genau. Und die haben auch andere Menschen, aber es ist eine klassische Nebenwirkung bei Parkinson, ja. Und deswegen sind die Ballaststoffe ganz sinnvoll, denn sie können auf natürliche Art und Weise die Darmtätigkeit anregen. Was besonders wichtig ist, ist viel zu trinken dazu. Denn die Ballaststoffe haben dann eine Wirkung im Darm, warum sie eben das Abführen mit unterstützen und die Darmtätigkeit anregen, ist, weil sie wasserbindend sind, dann ein bisschen das Volumen erhöhen, den Druck auf die Darmwand, und damit fängt der Darm an, eine Aktivität zu starten, ohne jetzt einen Durchfall zu haben, sondern einfach, dass der wieder aktiver wird. Aber es braucht Wasser oder andere Flüssigkeit dafür.
Okay, super. Und denn so allgemein, wir hatten ja gerade schon so Symptome so ein bisschen angesprochen mit der Magenträgheit und so weiter. Gibt es irgendwelche Lebensmittel, die Symptome deutlich verbessern können, aber auch verschlechtern können? Also wenn ich jetzt was, ich ganz viel Zucker esse zum Beispiel, es ist jetzt kein Lebensmittel, aber Lebensmittel mit viel Zucker, würde das negativ oder kann das negative Einfluss auf unsere Symptome haben?
Meinst du bei den Symptomen wie den Tremor beispielsweise?
Zum Beispiel den Tremor, genau, oder Rigor. Also Rigor ist ja die Steifheit der Knochen, also dass man sich ganz schlecht bewegen kann. Ob du da irgendwas kennst oder ob irgendwas bekannt ist, was da hilft insgesamt gegen Symptome oder auch sie verschlechtert, wenn ich sie halt zu viel konsumiere?
Also Alkohol hat prinzipiell ja immer eine nervenanregende Stimulation. Und das ist ja beim Tremor eben auch der Fall, dass man eben das Nervensystem auch ein sehr, sehr feinfühliges ist. Das findet man ja auch beim essentiellen Tremor beispielsweise, was mit Parkinson gar nichts zu tun hat, dass der zum Teil verstärkend oder auch abschwächend sein kann. Und Lebensmittel, die auf das Nervensystem mehr Einfluss haben, wie auch Kaffee beispielsweise, kann da eine Wirkung haben. Aber es ist nicht zu Ende formuliert, sodass man das in Leitlinien findet, dass es irgendwelche Lebensmittel gibt, die man auf jeden Fall meiden sollte oder auf jeden Fall essen sollte. So ist das tatsächlich bei den Symptomen nicht. Das ist von Person zu Person unterschiedlich und so wie du das gemacht hast, auch eine Beobachtungsaufgabe. Also wann tut mir was eigentlich besser und wann verstärkt es das beispielsweise?
Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, was du eben gesagt hast, dass es auch bei jedem anders ist und man generell, sage ich mal, sowieso nichts sagen kann, sondern nur so Hinweise und Tipps, was für die größte Zahl zutrifft, aber natürlich nicht für jeden Einzelnen.
Richtig.
Und Parkinson ist halt sehr, sehr individuell. Also ich kenne nun ja durch meine Community relativ viele Menschen mit Parkinson und jeder hat wirklich seine eigene Erkrankung. Ne? Also es ist nicht mal wie ein Schnupfen, wo ich sagen kann, okay, da läuft jetzt die Nase, nimmst du 3 Tage Nasenspray und dann ist es wieder weg. Sondern es ist halt schon eine Kombination aus vielen Kleinigkeiten, aus vielen kleinen Symptomen und man muss nur eine Schraube drehen und dann geht es oben besser oder unten besser am Fuß oder dann Ne? Also es ist ein ganz großes Konstrukt. Was natürlich zur Folge hat, dass wir natürlich auch viele Medikamente nehmen müssen. Ne? Wir kommen nachher nochmal im extra Block, aber das ist jetzt so ein bisschen beim Essen mit angedockt, weil einzelne Vitamine, oder Vitamine sind ja generell wichtig, und dann war die Frage, ob Medikamente auch einzelne Vitamine ja reduzieren können oder schwächen können. Das war so Stichwort Vitamin B12. Weißt du da irgendwas?
Also das sind Medikamente, die aber nicht unbedingt den Parkinson-Patienten primär betreffen, sondern das sind Protonenhemmer, also wenn man viel Magensäure produziert, oder Metformin, die beim B12 zu beachten sind. Metformin ist ein Antidiabetikum, ein Medikament bei Diabetes. Wenn man das dauerhaft nehmen würde, dann kann es zum Mangel beim Vitamin B12 kommen. Ansonsten ist es aber so, dass Vitamin B12 in tierischen Lebensmitteln immer gut verfügbar ist, und sofern man die isst, denke ich, hat man seltener Probleme.
Und kann ich diese Werte über die normalen Blutwerte auswerten, oder müsste ich da ein spezielles Blutbild machen, einmal für B12, und dann war auch noch die Frage für Eisen, weil auch Eisen ist natürlich wichtig. Wie messe ich diese beiden Werte? Reicht da ein normales Blutbild aus?
Ja,
oder
da reicht
nicht?
ein normales Blutbild aus. Und bei, also B12 und auch beim Eisen, würde ich immer noch mal das Speichereisen, das nennt sich Ferritin, dazu nehmen, weil es gibt ein Eisen, das ist frei verfügbar im Blut. Und dann gibt es noch die gespeicherte Form. Und diese gespeicherte Form ist eigentlich die aussagekräftigere. Kann man sich vorstellen, wie gut sind die Speicher gefüllt, sodass unser Körper darauf immer zurückgreifen kann. Aber das ist normales Blutbild, ja.
Okay, super.
Also
Das ist schon mal gut.
normales Blutbild, manche sagen dann ein kleines oder großes Blutbild, das ist es nicht. Das ist immer, hängt mehr vom Immunstatus ab, was die Ärzte mit klein oder großes Blutbild meinen. Wenn einen das interessiert, dann muss man den Arzt oder die Ärztin gezielt darauf ansprechen, dass man mal bestimmte Vitamine wie das B12 oder Eisen als Mineralstoff bestimmt haben möchte.
Super. Da gibt es ja auch immer, das ist, war mal eine ganze Zeit en vogue, ich weiß nicht, wie es jetzt noch ist, dieses glutenfrei. Also es war ja mal immer so auf sämtlichen Produkten, wo kein Gluten. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Da gibt es auch verschiedene Varianten, wie man es aussprechen kann. Ist es sinnvoll, weil, wenn man Parkinson hat, dass man sich ja glutenfrei bzw. glutenarm ernährt?
Also du, erst einmal, um richtig zu stellen, du sagst es für einen Deutschen richtig, die Österreicher oder die Schweizer, die sagen tatsächlich Gluten. Also in Deutschland sagt man Gluten. Ja, es war mal noch viel mehr en vogue als jetzt gerade, also zumindest findet man das in den Medien kaum noch. Ich sag mal, da scheiden sich die Geister. Es gibt eine Erkrankung, die nennt sich Zöliakie oder eine Glutensensitivität, wo man darauf verzichten sollte, weil es zu Entzündungen der Dünndarmschleimhaut kommt. Die meisten Menschen haben aber diese Antikörper nicht im Blut, und die könnten nach Verzehr von Gluten, und die könnten das eigentlich essen. Ich weiß, dass das jetzt vielen vor den Kopf stößt, weil sie mit glutenarmer Kost eine sehr gute Erfahrung gemacht haben. Aber das kann möglicherweise daran liegen, nicht, dass das Gluten das Schädliche ist, sondern dass man auf einmal andere, bessere Lebensmittel hat als die glutenhaltigen in der Kost. Das heißt, nicht, das Gluten ist böse, sondern ich esse auf einmal andere Lebensmittel, mehr Gemüse beispielsweise, was mir besser täte. Gluten muss man vielleicht für alle, die das nicht kennen, sagen, das ist ein Eiweiß, was nur in Getreide vorkommt. Und das heißt, in dem Augenblick, wo ich weniger Getreide esse und dafür mehr Gemüse, ist das vielleicht schon ein Vorteil für mich. Deswegen ist diese glutenfreie Ernährung bei Parkinson, aus der Wissenschaft kenne ich das nicht, kann aber sein, dass es Menschen damit besser geht, weil sie eben dann bessere Lebensmittel essen.
Okay. Und dann kommt so ein Bereich, nicht glutenfrei, sondern ketogene Ernährung. Damit konnte ich nicht wirklich was anfangen, weil du weißt, ich bin nicht so der Ernährungsmensch sozusagen. Dafür habe ich ja dich.
Ja, genau.
Ist ketogene Ernährung sinnvoll, oder auch, also gibt es sozusagen etwas, was dafür spricht und etwas, was dagegen spricht? So kann man sowas pauschal und kurz und knapp sagen, oder ist das so ein ganz großes Thema für sich? Also ich kenne mich da, wie gesagt, so gar nicht mit aus.
Es ist in der Tat ein Riesenthema. Ich sag mal, für jemanden wie dich als Elevator Pitch, also ich sage das in 2 Minuten, was ist ketogene Kost, und macht das Sinn oder ergibt das keinen Sinn? Also ketogene Kost ist eine Kost, wo man die Kohlenhydrate sehr stark einschränkt. So stark, meistens unter 50 Gramm pro Tag, dass die Leber anfängt, sogenannte Ketonkörper zu bilden. Und diese Ketonkörper sind dann der Energieersatztreibstoff für den Körper und fürs Hirn, anstelle von Glucose oder Kohlenhydraten. Und man muss dafür aber die Leber provozieren, indem man ihr keine Kohlenhydrate gibt. Deswegen diese strenge Richtlinie unter 50 Gramm, dass sie anfängt. Manche sind ganz streng unter 20 Gramm. Und hervorragende Ergebnisse kommen aus der Epilepsie. Und das ist
Okay.
ja auch eine Erkrankung, die das Nervensystem angeht. Und da gibt es tatsächlich große Vorteile. Und bei anderen neurodegenerativen Erkrankungen hat man das auch schon ausprobiert und hat häufiger eher Einzelfallfälle, weil groß angelegte Studien gibt es eher so im Bereich Diabetes und Lebererkrankung, Leberverfettung. Was ich aber sagen möchte, ist, die ketogene Kost kann sinnvoll sein, wenn man es erstens möchte, weil das ist eine extremere Form der Ernährungsumstellung. Zweitens muss man auf die Supplemente achten, die man vielleicht braucht. Parallel, weil man auch sehr, sehr stark das Gemüse und das Obst einschränkt, denn die enthalten insbesondere beim Obst ja auch viele Kohlenhydrate. Und das vielleicht Wichtigste ist, dass man nicht anfängt, zu wenig zu essen, sondern dass man bei der ketogenen Kost tatsächlich hochwertige Öle vermehrt isst, damit man nicht einen zu großen Energiedefizit hat. Und das ist die ketogene Kost. Was dafür spricht, ist, dass es bei einigen Erkrankungen tatsächlich Vorteile hat. Ob das bei Parkinson per se der Fall sein sollte, damit möchte ich mich zurückhalten mit der Aussage, weil ich das aus Studien und Wissenschaft nicht so kenne. Wenn das einzelne Personen machen, macht man damit erstmal nichts falsch mit der ketogenen Kost. Ja, man muss nur auf Dauer halt gucken, dass man vielleicht eine Vitaminsupplementation oder vielleicht bestimmte Mineralstoffe noch supplementieren muss. Und mit Supplementation meine ich Nahrungsergänzungsmittel nehmen.
Okay, mir fällt gerade noch so ein anderer Begriff ein, den hatten wir auch damals, als ich bei dir war, mit besprochen oder diskutiert. Der steht jetzt gerade nicht auf meiner Fragenliste, aber trotzdem, vielleicht kannst du zu Ayurvedisch noch was sagen. Zum einen vielleicht für die, die es nicht kennen, was ist überhaupt Ayurvedisch und ist es gerade bei Parkinson sinnvoll? Also weil auch da höre ich immer wieder Stimmen, die sagen, ach, ich nehme mich Ayurvedisch und mir geht es dadurch viel besser. Ist das so ein bisschen wie das Glutenfreie, dass ich sage, okay, ich esse ja jetzt anders, vielleicht auch bewusster als ich schiebe mir mal gerade einen Schokoriegel rein. Hängt das damit zusammen oder ist das wirklich ja empfehlenswert, sozusagen Ayurvedisch zu leben
Die
oder zu essen?
ayurvedische Sichtweise ist ja eine ganz andere Sichtweise, als wir das im Westen haben. Wir teilen ja häufig die Lebensmittel nach Nährstoffen ein, also Kohlenhydraten, Fetten, Eiweißen. Und in der ayurvedischen Kost ist es ja nach Typen. Das heißt, man guckt sich den Menschen an und sagt, welche Art von Typ ist es und welche Art von Essen oder Ernährung passt zu dieser Person. Und ich bin nicht sehr versiert in der ayurvedischen Kost, aber ich habe durchaus eine Kollegin, die das sehr viel anbietet. Und interessanterweise, wenn wir zusammen in Hotels unterwegs waren, aßen wir das Gleiche aus unterschiedlichen Gründen zum Frühstück. Also
Genau
sowas wie.
daran erinnerte ich mich noch, dass du es gesagt hast. Eigentlich essen wir genau das Gleiche. Aber das eine ist ayurvedisch und das andere ist halt nicht ayurvedisch, aber eigentlich vom Prinzip her ist das schon das Gleiche.
Genau,
Finde ich ganz
also warme
spannend.
Kost zum Beispiel aß sie gern zum Frühstück und aßen auch ein Omelett und Bohnen und ähnliches. Und ich hatte ähnlich als mit der warmen Tomate und ein Omelett und so auf dem Teller. Also ich glaube, das, was die große Kunst ist und was man in sämtlichen Kongressen jetzt auch, jetzt muss ich wieder sagen, Kongresse, die ich besuche, sind ja eher naturwissenschaftlich westlich orientiert. Wir kommen immer wieder auf den Punkt zurück, wo wir natürliche Lebensmittel brauchen. Und das ist in der ayurvedischen Kost auch so. Also den eben genannten Schokoriegel von dir, der findet jetzt erstmal so in der ayurvedischen Küche nicht den vorrangigen Stellenwert. Und dass man ihn sicherlich auch mal essen kann, steht ja außer Frage. Aber das, worum es geht, ist tatsächlich diese natürlichen Lebensmittel.
Okay, danke schön. Dann hatten wir eben schon das Stichwort Zucker. Zucker macht ja einmal kurz einen Kick im Gehirn sozusagen. Fruchtzucker ist ja auch Zucker, sagt ja schon das Wort. Und wie sieht es damit aus? Triggert das zum Beispiel den Tremor? Und gibt es Empfehlungen, wie zum Beispiel, ob ich nur Beeren essen sollte oder also hier Bananen, Äpfel, oder gibt es da besondere Varianten, die wichtig oder die gut sind oder besser sind als andere Früchte?
Ja, also der Fruchtzucker ist eine besondere Art von Zucker, der in der Leber insbesondere zu Folgen führt, nämlich dass die Leber auf einen großen Fruchtzuckerschub eher mit einem Fettaufbau reagiert, wenn nicht gleichzeitig die Muskulatur sagt, her mit dem Zucker, dann baut sich in der Leber Fett auf. Deswegen ist der Fruchtzucker insbesondere so in Misskredit geraten. Und du hattest gerade schon gesagt, bestimmte Obstsorten, wie beispielsweise die Beeren, enthalten kaum Fruchtzucker. Deswegen sind die sehr, sehr empfehlenswert. Ob das mit dem Tremor oder anderen Symptomen zusammenhängt, vermag ich nicht zu sagen, denn ich kenne das nicht, dass man das in den Leitlinien oder Sonstiges findet, dass man das macht. Aber aus gesamtgesundheitlicher Sicht ist es immer sinnvoll, eine gute Leberkonstitution zu haben und die Leber zu entlasten, wo man nur kann. Und Fruchtzucker ist für die Leber nicht so ein tolles Lebensmittel oder Nährstoff, muss man ja sagen. Deswegen, ja, es macht immer Sinn für alle Menschen, unabhängig vom Erkrankungsstadium oder von der Erkrankung selber, dass man sagt, je weniger man die Leber belastet, desto besser. Und wenn man dann noch regelmäßig Medikamente nimmt, die eben ja dazu durch die Leber abgebaut werden muss, dann muss man noch mehr darauf achten, dass die Leber nicht so unnötig belästigt wird. Und deswegen ist Fruchtzucker nicht so sinnvoll. Jetzt muss man noch mal die Kirche im Dorf lassen. In Softdrinks ist wesentlich mehr Fruchtzucker drin als in Obstsorten. Deswegen spreche ich mich zwar für Beeren als bestes Obst aus, weil sie sehr wenig Fruchtzucker haben, aber ein Apfel ist immer noch besser als ein Softdrink. Ja? Oder eine Birne oder eine Banane. Ja? Auch wenn sie relativ viel Fruchtzucker enthält, die Banane.
Okay. Dann kommen wir mal so vom Zucker in das, was viele ja auch immer gerne essen, ist Fleisch. Da ist wahrscheinlich auch weniger ist mehr, so, ne? Also über die Woche hin verteilt sozusagen, ein bisschen weniger Fleischtage sozusagen einzulegen. Das ist, glaube ich, kein Unterschied, ob man Parkinson hat oder ob man gesund ist oder eine andere Erkrankung hat.
Ja, also es ist... Fleisch ist ein gutes Lebensmittel und es hat wahnsinnig viele Mineralstoffe, es hat bestes Protein, es ist richtig, richtig toll. Aber wir haben ja auch so einen ökologischen Anspruch und deswegen ist es jetzt gerade sehr natürlich auch aus diversen und nachvollziehbaren Gründen besser, nicht so viel Fleisch zu essen. Und man braucht es auch nicht täglich, aber man kann durchaus Fleisch essen und da ist eher die Qualität das Entscheidende, worauf wir achten können, als die Quantität. Also, was ich sagen möchte, für alle, die Fleisch mögen und essen, durchaus gerne machen, bitte achtet auf die Qualität. Und dann sind 2 bis 3 Portionen die Woche durchaus in Ordnung. Wenn man dann alles dazu zählt, also morgens die Putenbrust aufs Brot und mittags dann das Hackfleisch und abends den Speck auf dem Omelett, dann ist das ja sehr viel Fleisch, was sich da so summiert. Vielleicht aus Ernährungssicht gar nicht so blöd, wenn man auch immer noch an das Gemüse denkt, aber aus ökologischen Gesichtspunkten geht es auch anders. Und deswegen ist es durchaus in Ordnung, auch anderes als Fleisch zu essen.
Okay, merke ich mir. Dann ist noch so ein Stichwort, kam für noch schon Proteine bzw. eiweißreiche Ernährung. Was steckt dahinter? Also Omelette zum Beispiel, habe ich auch noch mitgenommen aus unserem Termin.
Genau.
Habe ich mir Omelette mit Erbsen zum Beispiel gemacht, irgendwie mit das als Mittagssnack sozusagen, wenn ich so zwischen Frühstück, was ja nicht so ausgiebig bei mir aussieht, in der Regel, und Armbrot ist ja so eine Zeit, die man überbrücken muss, und dann gab es halt mal ein Omelette mit Erbsen. Was könnte man noch tun, um sich ja eiweißreich zu ernähren?
Also Fleisch und Fisch natürlich auch, hatten wir eben schon mal, hast du angesprochen. Dann sämtliche Milchprodukte und sehr protein- oder eiweißreich sind Skyr, sind Quark, und ist auch Hüttenkäse. Also Hüttenkäse ist ja
der Körnige,
genau. Also der ist auch ein bisschen salzig und dafür kann man ihn gut verwenden. Und die anderen nimmt man ja eher so für süßere oder ja, süßere Speisen. Das ist sehr gut. Wenn man Käse mag, ist auch das sehr gut. Wenn man ein bisschen auf seine Linie achten möchte, ist der Harzer Käse zum Beispiel sehr gut. Kennst du Harzer Käse?
Von meiner Oma damals ja im
Ja.
Kühlschrank.
Und du hast den in der Nase,
Ja,
oder? Ja,
genau.
genau. Den muss
Obwohl ich
man mögen.
rieche, ein Symptom ist ja, dass man, oder kann sein, dass man schlechter riecht durch Parkinson, das habe ich mittlerweile auch. Und das ist dann der Vorteil, wenn man den Kühlschrank aufmacht, riecht man nicht mehr den Harzer Käse.
genau. Also das ist sehr gut. Und dann will ich aber nicht vergessen, die Nüsse und die Hülsenfrüchte noch zu erwähnen. Also die sind aus dem pflanzlichen Bereich, ja, Nüsse und auch Nussmusse, wenn man jetzt Nüsse per se vertragen würde, aber das Knacken nicht so mag, dann kann man sich auch immer Nussmusse, also Erdnussmus, Mandelmus, ist immer teurer, Erdnussmus ist wesentlich günstiger, kann man sich auch, oder Cashewmus oder so, kann man auch mit nutzen als Möglichkeit.
Und wenn ich jetzt so sehe, ich soll so und so viel Kohlenhydrate meinetwegen pro Tag oder auch Eiweißeinheiten pro Tag konsumieren, egal, Zahlen sind jetzt nur außen vor, ist es egal, wie ich das auf den Tag verteile oder sollte ich das gleichmäßig auf drei Portionen oder auch mehr Portionen, also öfters in kleinere Portionen essen oder weniger größere Portionen? Wie sieht es damit aus?
Also ein bisschen bei Parkinson hat man ja die Aufgabe, auf die Medikamentengabe mitzuachten. Und man muss dann ja schauen, wann man das Eiweißreiche isst. Es ist tatsächlich sinnvoll, jetzt erstmal ohne Parkinson geguckt, das regelmäßig über den Tag verteilt zu essen, weil wir immer wieder einen Bedarf haben. Und auch bei den Kohlenhydraten immer ein bisschen ist besser als einmal eine große Portion. Und bei der Medikation, da kommen wir nachher nochmal drauf, da ist es tatsächlich so, dass man ja bei einem Levodopa ein bisschen aufpassen muss mit den Proteinen. Deswegen jetzt erstmal reingesprochen, ja, es ist sinnvoll, mehrere Eiweißmahlzeiten pro Tag zu essen. Und wenn man ein bisschen auf das Gewicht achten möchte, dann ist es sinnvoller, zwischen den Mahlzeiten längere Pausen sich zu gönnen, also 4, 5, 6 Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten und nicht ständig zu essen.
Und nicht ständig zwischendurch einen Schokoriegel zu essen.
Da war doch was, genau.
Genau. Dann habe ich auch eine ganz spannende Frage bekommen, ob Zimt irgendwie eine positive Auswirkung auf irgendetwas. Das fand ich total spannend, als ich diese Frage bekommen habe. Ich weiß leider nicht mehr, wo sie herkam.
Ja, also
Habe ich noch nie
Zimt.
was von gehört.
Ja, Zimt und jetzt in letzter Zeit Kurkuma sind so Gewürze, die immer mal so einen Hype erlebt haben. Und was durchaus sinnvoll ist, ist Gewürze aller Art zu essen, weil sie alle wie Gemüse oder Obst eben pflanzliche Lebensmittel sind, die Wirkstoffe haben. Dass Zimt jetzt eine besondere Wirkung haben soll, also besonders antibakteriell beispielsweise oder Kurkuma besonders antibiotisch wirken soll oder so, da halte ich mich ein bisschen zurück, weil man immer gucken muss, ist es das Kurkuma, ist es der Zimt, den wir im Handel kriegen mit einem Wirkstoff, wo wir nicht wissen, wie viel ist da drin, oder ist es ein medizinischer Wirkstoff? Ja, denn es gibt
Okay.
natürlich medizinischen Zimt, medizinisches Kurkumin, was im Kurkuma drin ist und so weiter. Ich sag mal, macht es euch lecker mit dem Zimt, aber eher aus
Okay,
geschmacklichen
also
Gründen.
okay, zum Milchreis haben wir
Ja.
der Eiweißprodukte. Ich habe hier noch Stichwort rote Früchte und Gemüse. Gibt es da irgendwie einen Unterschied zu grünen oder gelben oder andersfarbigen oder ist das egal?
Die Farben sind ja Farbstoffe, die in den Lebensmitteln drin sind. Und die Farbstoffe selber haben eine Wirkung. Und so wirken natürlich in roten, also Anthocyane ist so ein Fachwort für einen roten Farbstoff, hat eine andere Wirkung als beispielsweise grünes Chlorophyll oder Beta-Carotin in den gelben Früchten. Es ist aber durchaus so, dass man alles gebrauchen kann, dass die jetzt nicht per se die Wirkung haben, dass man sagt, das ist jetzt besser als das andere. Wenn man allerdings rote Früchte lieber mag als grüne, dann nimmt man die
Soll
halt.
man die
Ja.
essen? Gut, kommen wir mal so vom Thema Essen Richtung Nahrungsergänzungsmittel. Die gehören ja quasi zum Essen dazu oder auch nicht. Werden wir gleich sehen, ob es aus deiner Sicht da irgendwie auch sinnvolle Nahrungsergänzungsmittel gibt. Das ist ein langes Wort. Und wenn ja, was das für welche wären oder sind.
Ich bin ja Team Lebensmittel und ich gucke erst mal, was man alles aus dem Essen herausholen kann, aus hochwertigem Essen. Und zwei Dinge sind sehr schwer bis unmöglich aus dem Essen herauszuholen. Und deswegen empfehle ich die als Nahrungsergänzungsmittel. Vitamin D und die Omega-3-Fettsäuren, die wir nicht in Lebensmitteln in der ausreichenden Menge finden, es sei denn, wir essen jeden Tag Fisch, und zwar fettreichen Fisch. Und Vitamin D kommt in Lebensmitteln außer Fisch kaum vor. Also in Sardinen ist das ein bisschen höher dosiert, aber auch in Milch oder also vielleicht muss man noch vorausschicken, Vitamin D kommt nur in tierischen Lebensmitteln vor, außer in Pilzen, die mit UV-Licht bestrahlt worden sind. Und deswegen, also Vitamin D ist wirklich schwierig. Da wir das aber in so vielen Stoffwechselkreisläufen bei uns im Körper brauchen, ist darauf zu achten, dass wir ausreichend versorgt sind. Da das über Lebensmittel nicht geht, bin ich da sehr offen, bei einem Mangel über eine Supplementation nachzudenken. Und gleichzeitig ist es bei Omega-3 auch so, die allerwenigsten essen jeden Tag Fisch. Es sei denn, wir sind Inuits vielleicht, wenn man die traditionelle Kost der Inuits anschaut. Selbst an der Küste haben wir ja so ein Vorurteil, dass wir immer Fisch essen. Ist ja, ne, weder bei dir noch bei mir so. Und die Tatsache ist dann, dass wir aber diese Omega-3-Fettsäuren brauchen. Auch die sind insbesondere für den Nervenstoffwechsel und auch für die antientzündliche Wirkung bekannt. Und deswegen ist es ganz sinnvoll, die auch als Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen.
Und wenn ich die jetzt nehmen würde oder nehme, ist das so eine Dauereinnahme oder soll ich das nur vorübergehend machen?
Nee, also bei Omega-3 ist es eine Dauereinnahme. Und auch da kann man den Omega-3-Index-Wert testen, um zu schauen, wo steht man gerade, dass man nicht überdosiert. Denn eine Überdosierung bringt auch nichts. Also viel hilft nicht viel. Und bei Vitamin D ist das davon abhängig, wie viel ich über das Sonnenlicht selber produziere. Wenn ich im Sommer viel Haut zeige, in den Mittagsstunden auch draußen bin, dann produziere ich möglicherweise ausreichend über die Haut, dadurch, dass Sonnenlicht auf die nicht eingecremte Haut kommt. Ganz ehrlich, die meisten ziehen sich aber auch im Sommer an. Wir haben weniger die Möglichkeit, in den Mittagsstunden draußen zu sein, wenn wir berufstätig sind. Wenn wir nicht berufstätig sind, ja, gerne rausgehen, ohne Sonnencreme, kurz und knackig in die Sonne und dann wieder raus. Und dann ist wahrscheinlich auch ausreichend gebildet. Wir brauchen dafür die Haut, die wir zeigen. Und am besten testet man das über ein Blutbild, was man eben checkt.
Genau, da wäre noch so eine nächste Frage wegen Blutbild. Wie oft sollte ich das denn machen, wenn ich Nahrungsergänzungsmittel nehme?
Also je nachdem, wie die Dosierung ist und ob ich erst, also wenn ich das festgestellt habe, ich habe einen Mangel und dann möchte ich da rauskommen, dann fange ich an mit dem Nahrungsergänzungsmittel und dann so nach 3 Monaten ist es ganz sinnvoll, nochmal zu schauen, wie weit man schon mit der Dosierung, die man hatte, gekommen ist. Um erstens festzustellen, nehme ich ausreichend und auch um eine Überdosierung zu vermeiden. Ja, denn
Genau, ich hatte.
Überdosierungen sind gar nicht sinnvoll.
Nee, das hatte ich schon generell, hattest du auch vorhin schon mal gesagt mit Überdosierung. Ich habe letztens aufgeschnappt, ich weiß gar nicht mehr genau wo, dass zum Beispiel Vitamin B12, B6, wenn man das überdosiert oder zu viel nimmt, dass das sogar toxisch sein kann. Das ist wohl das einzige Vitamin. Also hast du schon mal. Hast du wahrscheinlich schon mal was von gehört?
Ja.
Ich noch nicht, deswegen wollte ich das nur einmal kurz anreißen, dass das zumindest einmal gehört wurde.
Genau, also tatsächlich ist es so, und das findet eher durch Nahrungsergänzungsmittel statt, nicht durch Lebensmittel, dass man es überdosiert. Und es kann so
Genau.
neurologische Effekte wie Kribbeln oder Taubheitsgefühle in den Fingern geben.
Ah,
Aber sobald
okay.
man wieder aufhört mit B6, wird das auch wieder, also
Okay.
in der Überdosierung geht das auch wieder weg.
Okay, wollte ich noch mal geklärt haben. Dann noch eine Frage, die mich erreicht hatte, jetzt noch so als zu guter Letzt, als ich das zusammengestellt hatte, ob es eine Alternative zu Flohsamenschalen gibt, weil die Bekannte oder Freundin, die mir das geschickt hatte, hat wohl da, wenn sie das konsumiert, Blähungen und würde das natürlich gerne irgendwie abstellen. Gibt es da eine Alternative?
Ja, also Flohsamenschale nimmt man ja, weil man den Ballaststoffgehalt erhöhen möchte. Und Ballaststoffe, wenn sie nicht gewohnt sind, sollten sehr langsam gesteigert werden, damit die Bakterien, die davon sich ernähren, sich auch so vermehren können im Darm, dass es nicht so starke Blähungen gibt. Das heißt, der Tipp an die Bekannte, die du hast, ist, langsam die Dosis steigern, viel dazu trinken. Und wenn dann immer dann noch von den Flohsamenschalen kommt, dann gibt es auch andere ballaststoffhaltige Lebensmittel. Da ist die Haferkleie beispielsweise, der Leinsamen, der Chiasamen, auch die Haferflocken, vielleicht der bessere Einstieg. Aber immer gilt es, nicht nur bei deiner Bekannten, wenn man hört, Ballaststoffe sind gut, langsam die Dose steigern. Denn man muss sich immer vorstellen, im Darm sind die Bakterien, für die sind die Ballaststoffe wie Schokolade. Ja, also die lieben das. Aber wenn nicht ausreichend Bakterien schon da sind, die sich darauf stürzen können, dann müssen wir die erst allmählich anfüttern.
Hat es ja gerade auch schon gesagt, so Ballaststoffe trinken ganz wichtig. Kommen wir zum nächsten Themenblock, was für mich auch ganz spannend und ganz wichtig ist, das Trinken. Das tue ich nämlich viel zu wenig.
Ja.
Oder in der Regel viel zu wenig. Deswegen finde ich den Block ganz spannend. Und es gibt ja immer so eine Richtlinie in 1,5, 2, 2,5. Man kann ja von bis lesen. Mhm. Was findest du so, was rätst du als so ideale Trinkmenge, sage ich mal?
Die Trinkmenge. Entscheidend ist eigentlich das Signal, was uns der Urin gibt. Denn dann sind wir einmal den Weg des Wassers durch den Körper mitgegangen. Und das Ziel ist es ja, dass der Körper immer ausreichend Wasser zur Verfügung hat, um all seine Aufgaben zu erledigen. Die Farbe des Urins sollte am späten Vormittag hell sein. Sie muss nicht durchsichtig sein, aber hell. Dann haben wir ausreichend getrunken. Und das bedeutet morgens und über den Tag, also morgens anfangen und über den Tag verteilt trinken. Und dann haben wir eine ausreichende Menge getrunken. Denn diese helle Farbe des Urins signalisiert, alle die Stoffe, die harnpflichtig sind und ausgeschieden werden müssen über die Nieren, sind jetzt ausreichend gelöst in Wasser. Und wenn der Urin morgens sehr dunkel ist, also der erste, das ist ganz typisch, aber dann bitte hell werden lassen.
Und wenn ich jetzt, also ich bin ja ein typischer, ich vergesse das Trinken Mensch, weil ich habe nicht so das Durstgefühl, das hatte ich auch schon vor meiner Diagnose. Gibt es oder macht es Sinn, wenn ich denn nachtrinke sozusagen? Das ist, glaube ich, nicht so gut, wenn ich es richtig rausgehört habe und auch noch in Erinnerung habe. Also lieber über den Tag, also am besten ist es über den Tag verteilt und nicht am Abend 3 Liter trinken. So, da habe ich meine 3 Liter für den heutigen Tag erledigt, sondern über den Tag verteilt.
Ne? Ja, wir haben da etwas gemeinsam. Das ist auch nicht abhängig vom Alter oder so. Ich bin auch eine ganz schlechte Trinkerin und ich muss die eigenen Tipps auch immer beherrschen, berücksichtigen. Und es geht mir tatsächlich so, es gibt viele Tricks. Es geht tatsächlich so, dass dieser Weg zum Getränk möglichst unaufwendig sein sollte. Das heißt, das, was ich bei dir jetzt schon die ganze Zeit sehe, du greifst immer wieder zum Glas Wasser. Du hast also vor dir ein Glas Wasser stehen, du trinkst immer regelmäßig. Das ist etwas, was total wertvoll ist und was du richtig, richtig gut machst, immer wieder zu trinken. Und du machst es dir leichter, indem du schon ein offenes Glas Wasser vor dir stehen hast. Das wäre schon schwieriger, wenn dann die Flasche noch verschlossen steht und du erst diesen Griff zur Flasche aufmachen, einschenken und dann erst trinken. Das heißt, der Tipp ist als erstes immer ein Glas Wasser in greifbarer Nähe zu haben, wenn man zu Hause ist oder bei der Arbeit und wenn man unterwegs ist, auch immer eine Flasche Wasser mit dabei zu haben, dass, wenn der kleine Durst kommt, tatsächlich sofort was Kleines trinken kann.
Und nun ist es ja auch so, dass manche von unseren Erkrankten, also unseren, meine ich, aus der Community der Parkinson-Erkrankten, auch eine Blasenschwäche haben, haben andere auch, aber wir halt in jüngeren Jahren schon teilweise Blasenschwäche haben. Und wenn ich jetzt weiß, ich fliege in den Urlaub zum Beispiel oder ich muss mit der Bahn fahren, ich trinke jetzt mal nichts, weil sonst muss ich ja nachher auf Toilette und kann dann gerade nicht oder es geht was daneben oder, ne? Wie mache ich das? Also wie gehe ich damit um? Sollte ich denn trotzdem normal trinken und dann sagen, okay, ich hoffe, dass es gut geht?
Ja.
Ist das der bessere Weg oder Eigentlich
Also
ja,
das.
wenn ich das so gerade beherzige, was ich gerade gehört, was wir gerade besprochen haben, weil es bringt ja nichts nachzutrinken in dem
Ja,
Sinne.
richtig. Also das Erste, was Sicherheit verschafft, ist natürlich, wenn man im Zug oder im Flugzeug ist, wo sind die Toiletten? Einmal Sicherheit verschaffen. Das Zweite ist, Slip-Einlagen zu nutzen. Also über dieses Thema muss man auch sprechen. Das ist auch etwas, was einem dann vielleicht nicht so die Angst nimmt, es tropft in die Hose. Ja, das ist ja auch was Unangenehmes. Und wenn du diese zwei Dinge beherzigst, denn aus gesundheitlicher Sicht ist es tatsächlich so, dass die Niere trotzdem ausscheidet, auch wenn wir wenig trinken. Dann entzieht sie dem Körper halt das Wasser und dann kommt der Kopfschmerz und dann kommt diese kognitiven Einschränkungen. Wir können uns nicht mehr konzentrieren. Vielleicht sind wir übellaunig. Der Stoffwechsel und das Abführen fällt schwerer und so weiter. Das heißt, im besten Fall tatsächlich trotzdem trinken. Und was man machen kann, ist aber ruhig ein salzhaltigeres Wasser zu nutzen. Also sowas wie ein Apollinaris Wasser, jetzt nenne ich mal eine Marke, oder andere Wasser, die sehr viel Natrium enthalten, sind durchaus sinnvoll an dieser Stelle, weil das ein bisschen besser das Wasser im Körper hält.
Okay. Und dann kenne ich nun in meinem Freundes- und Bekanntenkreis relativ viele Menschen mit und ohne Parkinson, die ganz viel Tee oder auch Kaffee trinken. Zählt das zu dieser Menge an Flüssigkeit dazu? Das ist so die erste Frage, die ich zu dem Thema habe. Ich sehe dich schon so ein bisschen nicken.
Ja.
Und dann beim Kaffee ist es für mich zum Beispiel auch ganz wichtig. Ich habe gehört, auf gar keinen Fall koffeinfrei. Das habe ich letztens gerade erst gehört und ich dachte so, ich trinke eigentlich fast nur koffeinfrei, weil ich Kaffee nicht mehr so wirklich gut vertrage.
Also die
Ist
erste
das so?
Frage, Kaffee, Tee zählen alle zur Flüssigkeitsmenge dazu. Anders als früher angenommen, wirken sie nicht diuretisch, also wasserausschwemmend. Alkohol wirkt wasserausschwemmend. Wir werden also mehr zum Kluge gedrängt. Koffeinfreier Kaffee, da erwischst du mich wie nennt man das noch, auf kalten
Falschen
Fuß?
Fuß.
Falschen Fuß, nicht kalten Fuß, falschen Fuß. Denn ich muss jetzt wirklich überlegen, ich weiß es nicht genau, es kann, also hast du eine Begründung dazu bekommen?
Nein, ich habe das einfach nur so hingeschrieben bekommen auf
Ach
meine
so,
Fragen.
also
Und
ich
von daher weiß
wüsste.
ich auch nicht, was damit gemeint ist. Also ich selber habe das auch noch nicht gehört. Ich habe es nur mal von der Qualität her gehört, aber jetzt nicht von der Trinkmenge. Es soll qualitativ anders sein.
Also,
Aber nicht, dass es negativ ist sozusagen für den Körper. Das habe ich
ja,
jetzt nicht
richtig. Also
mitbekommen.
für den Körper kenne ich auch nichts Negatives. Bei Kaffee, egal ob mit oder ohne Koffein, muss man immer gucken, dass der Magen das gut verträgt und dass das System, irgendwie auch das Nervensystem, nicht so doll angetriggert wird. Aber das ist bei jedem anders. Und die Herstellung ist halt, um das Koffein aus dem Kaffee
Genau.
herauszubekommen, das ist eine hochchemische und
Das, was ich
aufwendige.
meinte.
Ja,
Genau. Also
also.
vielleicht ist da auch der Hintergrund, dass es halt chemisch ist und vielleicht kommen da Stoffe mit rein und dann konsumiert man chemische Stoffe. Ich denke mal,
Genau.
das könnte gut sein,
Ja.
dass das hinter der Frage steckt.
Ja, ich kann mir das auch nur so vorstellen.
Und dann habe ich noch zum Thema Trinken und den Block noch eine letzte Frage, wo ich glaube, ich deine Antwort schon kenne. Und zwar Vitaminquellen. Wie sind da Fruchtsäfte und Smoothies? Und ich glaube, ich kann die Antwort eigentlich auch schon selber fast geben.
Ja, sag doch mal, was würdest du dem als Ernährungsberater denn jemandem empfehlen?
Als Ernährungsberater würde ich sagen, nein, weil lieber das Obst essen, auch mit dem Fruchtzucker, aber da sind ja mehr Vitamine drin, als wenn ich es auspresse, weil dann ist es nicht mehr
Genau.
da sozusagen. Also jetzt in einfachen Worten gesagt.
Ja, das
Genau.
ist richtig. Also vielleicht, also die Vitamine sind noch da, wenn es frisch gepresst ist. Aber wenn du zum Beispiel das jetzt konservierst, wie es in Säften, die man im Handel kauft, ist, dann gehen die Vitamine sind halt flüchtig.
Genau, also ich denke da mal ganz, also jedes Mal, wenn ich im Supermarkt an diesen Regalen mit Smoothie-Gläsern und so vorbeigehe, denke ich immer an dich und denke, nein, ich kaufe das nicht. Erstmal mag ich es von der Konsistenz nicht und zweitens ist es nicht gesund. Also es
Ja.
sind keine Vitamine da und es ist halt horrend teuer eigentlich für nichts oder für sehr wenig,
Richtig,
sage ich mal.
genau. Also es ist, vielleicht ist da noch das ein oder andere Vitamin mit drinnen. Das will ich gar nicht sagen, dass es bei null ist, aber es ist nicht so gut wie
Nee,
das
aber
Original.
genau, also
Und das
lieber.
Kauen macht auch noch etwas mit uns. Ja, also es macht mehr, es sättigt besser als so ein Saft. Und so ein Saft hat genauso viel Zucker wie eine Coca-Cola. Und dann kann man sich immer mal fragen, ist es das, was ich ständig trinken will?
Ich
Und
bin
das
Team
muss,
Cola.
ja, ich weiß, aber. Du bist ja nicht mehr so, sag jetzt bitte, wir sind bei laufender Mikrofon, sag jetzt
Nein,
bitte, dass du
nein.
nicht mehr so viel Cola trinkst.
Nein. Und wenn, dann trinke ich auch das, was du mir empfohlen hast. Also nicht die reguläre Cola, sondern Cola Zero. Und dann ist das für mich auch das Besondere, ne? Also das, zumindest bin ich auf dem Weg dahin, das so verstehen, dass es halt für mich das Besondere ist. Und mein Highlight, weil man sich ja nicht alles verbieten soll, das hat das ja am Anfang schon gesagt. Und von daher bin ich da auf einem guten Weg, sag ich mal.
Ja, und ich finde sowas, also nicht den Zuckerschub immer zu haben, sondern eher dann die Süßstoffe. Auch da gibt es welche, die sprechen sich ganz doll gegen Süßstoffe aus. Aber wir wissen zu wenig aus der Wissenschaft, ob die wirklich immer so schlecht ist. Und wenn du die Menge sehr reduziert hast, super. Also.
Genau, dann war noch so ein Thema Trinken, finde ich auch ganz wichtig. Nochmal Milchprodukte, das geht dann auch so gleich ins nächste Thema, nächsten Themenblock über Milch, Ernährung, Medikamente und Milchprodukten. Bin ich nicht nur jemand, der gerne Kakao trinkt oder Schokolade isst, sondern ich bin, wie nennt man das denn, Milcheholic. Ich könnte 3 Liter Milch am Tag trinken. Ist zwar für die Flüssigkeitsmenge nicht verkehrt. Aber ich höre immer wieder, trink doch nicht so viel Milch und ist nicht gesund. Und ich so, ja, ich mag es halt gern und das ist halt für mich das einfachste Lebensmittel, was ich trinken kann, sozusagen, oder das einfachste Getränk. Gibt es da irgendwelche Höchstgrenzen oder was passiert, wenn ich zu viele Milch auf Dauer trinke? Ist das
Das ist nämlich
ungesund?
immer die Frage, wenn, also wenn die Menschen dir sagen, warum ist das nicht gesund, dann würde mich immer interessieren, warum. Ich würde zwar in die gleiche Kerbe hauen, aber es gibt unterschiedliche Antworten darauf. Und die Tatsache ist, dass wir als erwachsene Menschen halt sehr viele verschiedene Lebensmittel brauchen. Das heißt, wir brauchen nicht nur Milch. Milch ist ein hochwertiges Lebensmittel an und für sich, aber die Menge hindert uns ja noch, die anderen Lebensmittel zu essen, die wir auch brauchen. Würdest du
Okay,
ja
also
sagen oder nein? Weil es so gut
ja,
sättigt, oder?
nee, also
Nee.
bei mir nicht so. Also ich ja, kann trotzdem noch ganz viel essen und oder normal essen mit Milchkonsum. Also von daher ist das bei mir nicht so die Auswirkung, wenn ich viel Milch trinke, dass ich dann weniger esse. Also das ist aber wahrscheinlich ist dann, ich weiß nicht, kalorienmäßig ist das, haut
Es
Milch ja
kann
auch nochmal extra
kalorienmäßig.
rein.
Ja, es kann natürlich, also es ist natürlich ein kalorienhaltiges Getränk, das ist richtig. Und je nachdem, welcher Fettstufe das ist, ist es noch kalorienhaltiger über die Fettstufe. Aber ganz ehrlich, wenn du dein Gewicht immer hältst, dann scheint es ja nicht so sehr dazu beizutragen, dass es höher wird. Chris, möchtest du etwas sagen bei deinem Gesichtsausdruck jetzt gerade?
Nein, ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen und dass wir das als Hörversion machen und nicht als Livestream. Und
Also.
das andere besprechen wir nochmal nach der Sendung.
Okay,
Und
also wenn
dann
das
gibt es jetzt.
Gewicht reduziert werden sollte, weil du sagst, das geht jetzt irgendwie in die falsche Richtung, dann ist es durchaus auch sinnvoll, über Milch nachzudenken und zu sagen, was ist eine sinnvolle Menge? Und das, was du mich ja gefragt hast, war, wie viel Milch denn am Tag? Als Erwachsener ist es durchaus sinnvoll, zwischen 250, 300 Milliliter, vielleicht auch mal 400 Milliliter zu trinken. Der große Vorteil an Milch ist es, dass da Kalzium drin ist, dass da verschiedene B-Vitamine drin sind, hochwertiges Fett und Eiweiß. Aber wir brauchen eben auch noch die ganzen anderen Lebensmittel und dafür Platz im Magen. Und wenn wir dann eben sagen, wir wollen das Gewicht ein bisschen regulieren, dann ist Wasser oder kalorienfreie Getränke tatsächlich das Bessere gegenüber der Milch.
Okay, da fällt mir so spontan zu ein, also Sie kommen gleich weiter, noch, ich habe 2, 3 andere Fragen noch dazu. Da fällt mir spontan die Ernährungspyramide ein, die du ja mir quasi nochmal neu, ich sag mal ein Tüdelchen, ein Gänsefüßchen verkauft hast, also positiv verkauft hast, weil ich ja gesagt habe, ich bin reingekommen und gesagt, Ernährungspyramide habe ich 25 Mal gesehen, brauche ich nicht so ungefähr. Und das sagt, guck dir die doch mal an, das ist jetzt eine andere, so, aber ein bisschen anders aufgestellt und anders erklärt und so. Und deine Ernährungspyramide finde ich echt super, wollte ich jetzt nochmal so beisteuern sozusagen. Also auch wenn man Ernährungsberatung vielleicht schon 10, 20 Mal irgendwo gehört hat oder gemacht hat oder irgendwie einen Vortrag gehört hat, es macht immer Sinn, sich nochmal vielleicht auch mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, mit anderen Personen auseinanderzusetzen.
Ja, alte Ernährungsberatung ist häufig mit verboten, spaßfrei, geschmacksneutral und so verbunden. Und das macht die moderne Ernährungsberatung nicht mehr.
Genau, und das hat mir gerade bei dir in der Beratung so gut gefallen, dass es ja keine Verbote gibt, sondern geguckt wird, wie sind die Dosen. Ne?
Ja,
das
ja.
Ist so, Ernährung und Essen und Trinken soll ja auch Spaß machen, in Anführungszeichen, soll schmecken.
Ja.
Und ich soll nicht nur das essen, was ich wieder Gänsefüßchen muss, sondern es soll mir auch gut dabei gehen, weil dann ist auch mein Gesamtwohlbefinden
besser. Ich glaube, dass der Punkt, den du gerade ansprichst, ist sehr wichtig und ich glaube sogar die Basis für alle Menschen, dass wir unterscheiden zwischen dem, was wir essen und wie es uns ernährt. Denn das Essen ist das, was mit den Augen stattfindet, mit den Sinnen stattfindet, auf der Zunge stattfindet und überall im Mund- und Kopfraum und ein gutes Bauchgefühl gibt. Ab dem Moment, wo wir das runtergeschluckt haben, muss es uns noch ernähren. Also das heißt, da müssen Nährstoffe drin sein. Aber wir denken ja nicht darüber nach, wenn wir eine Milch trinken, was du jetzt gerne magst, ist da jetzt Kalzium drin oder nicht? Du magst es halt einfach. Ja, schmeckt dir.
Und dann ist ja gerade schon so durchgeklungen das Thema Gewicht. Das ist ja nun mal leider so, dass gewisse Medikamente, also da sind wir wieder Parkinson-spezifisch unterwegs, halt auch so den Effekt haben, dass man Heißhungerattacken hat, dass man Impulskontrollstörungen entwickeln kann, auch in Bezug auf Essen, sogar hin bis zur Esssucht sozusagen, dass man sich quasi alles reinschiebt, was einem in die Quere kommt. Kenne ich selber auch, jetzt nicht so extrem, aber ich kann schon viel essen, also so auch so ein bisschen unkontrolliert essen, das ist neu, deswegen, ich komme demnächst wieder zu dir. aber ich kenne es auch zum Beispiel nachts, also wenn ich nachts aufwache, ich habe zum einen Schlafstörungen und dann wache ich auf und dann habe ich so diese Heißhungerattacken. Und dann liegt da der Schokoriegel irgendwo in der Wohnung. Ist das egal wo, wenn ich es weiß, dass er für mich erreichbar ist, dann erreiche ich ihn, egal wie. Gibt es da irgendwelche Tipps, die man mit auf den Weg geben kann, außer sie halt nicht in der Wohnung zu haben, das ist mir schon klar. Aber man möchte ja natürlich auch diese Attacken in den Griff haben. Und das ist einmal der Bereich der Medikamentennebenwirkung. Und dann kam auch noch einmal die Frage, wenn das sozusagen diese, ich nenne es immer Fressattacken, aus psychologischer Sicht sind, weil sie einfach gewisse Dinge ja auch kompensieren. Ne? Das Stichwort Essen macht ja auch glücklich. Und vielleicht nur kurzfristig erstmal, weil dann einen Moment auf den Mund und 10 auf den Hüften, oder wie heißt das so schön, kommen da gerade nicht drauf, aber du weißt, was ich meine, glaube ich.
Ja, ja.
Gibt es da irgendwelche Strategien oder so, also kurz gesagt?
Ich glaube, für sich selber muss man erst ein bisschen in Beobachtung gehen und das macht man natürlich manchmal mit Begleitung einer Ernährungsberaterin und zum Teil schafft man das vielleicht auch alleine, also ganz unterschiedlich. Und es gibt ja zwei große Bereiche, woher ein Körper einen Heißhunger entwickeln kann. Und da darf man sich den Körper mal als Freund vorstellen, den man einfach mal fragt, sag mal, an was mangelt es dir denn jetzt gerade? Und das kann Essen sein, also wirklich ein Defizit an Kalorien, ein Defizit an Proteinen, ein Defizit an Fetten, ein Defizit an Zucker, sowas. Oder aber das kann sein, ein Defizit an, ich muss mir irgendwie mich entspannen. Also ich brauche mal einen guten Kumpel, eine gute Freundin, mit der kann ich mich austauschen, da kann ich mich mal ablegen. Und wenn dieser Stress so groß wird, weil man eben diese Person, bei der man sich mal ablegen kann oder mit der man sich austauschen kann, nicht da ist, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass der Schokoriegel der beste Freund ist oder die beste Freundin. Und da muss man sich nicht erklären und da isst man das und man fühlt sich besser. Ähnlich wie nach einem guten Gespräch oder nach einem schönen Spaziergang mit der Freundin oder dem Freund. Und also das ist die eine Sache. Und das andere ist, Heißhunger aus physiologischer, also körperlicher Sicht, kommt häufigst aus zweierlei Gründen. Entweder wir haben zu wenig gegessen am Tage, dass der Körper nachts einen zum Essen bringt oder kurz vorm Einschlafen, weil man einfach nicht zur Ruhe kommt und tatsächlich noch einen Hunger hat, weil man wirklich wenig gegessen hat. Und das kann ja dann jeder für sich selber sehen. Und das ist ja auch Teil so von Ernährungsberatung, dass man mal guckt, Das ist ja viel zu wenig, was Sie hier gegessen haben. Wie soll denn der Körper damit zurechtkommen? Mhm. Ja, also es geht ja nicht immer nur in zu viel. Und das andere ist, dass man vielleicht einseitig ist. Also nur Zucker beispielsweise. Also ich sage jetzt, ich mache mal einen extremen Tag. Morgens Marmeladenbrötchen, mittags Nudeln, abends eine Scheibe Brot mit vielleicht ein bisschen Frischkäse drauf. Ist sehr einseitig, weil ich habe ständig Getreide, Kohlenhydrate, Zucker und dem Körper mangelt es aber an anderem. Und dann kann es sein, dass einfach immer wieder ein Hunger entsteht. Und das hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit Disziplinlosigkeit zu tun. Aus der Nummer müssen wir rauskommen, dass wir denken, Heißhunger hat was mit Disziplinlosigkeit zu tun, sondern Heißhunger hat etwas damit zu tun, dass wir irgendetwas noch nicht beachten, vielleicht noch nicht wissen, was wir noch wissen lernen können. Der Satz war jetzt nicht richtig. Also was
das
wir noch
macht nichts. Auf die Botschaft kommt es an.
Ja, und dass wir tatsächlich etwas herausfinden. Was ist die Ursache für diesen Heißhunger? Und es gibt tatsächlich auch Erkrankungen, da machen wir uns nichts vor, die führen zum Heißhunger. Es gibt das sogenannte Food Noise, also dass ständig das Essen, das Denken sich ums Essen dreht. Und diese neuen Abnehmspritzen, die es gibt, die sänftigen ja auch das diese Food Noise bei einigen Personen. Und das ist tatsächlich ein Nebeneffekt, der ganz vorteilhaft ist für die Menschen, die tatsächlich unter einer Esssucht leiden.
Also das ist auch noch ein Thema auf meinem Zettelchen, was ich vorbereitet habe. Die Abnehmspritze soll auch bei Parkinson helfen. Das ist wohl aber noch nicht so anerkannt. Hast du wahrscheinlich auch noch nicht so wirklich viel Information drüber, denke ich mal.
Also ich habe das auf dem letzten Kongress gehört, tatsächlich, dass die Abnehmspritzen ja noch so viel mehr Effekte haben in den verschiedenen Krankheitsbildern, ja.
Und dann habe ich jetzt gerade letzte Woche, hat ein Freund mich aufmerksam gemacht, der Katalysator übrigens, auf das Abnehmpflaster, hat ein Abnehmpflaster entdeckt, was es halt gibt. Frage 1, hast du da schon was zu gehört? Frage 2, ist es sinnvoll, wenn ich einfach nur abnehmen möchte, sozusagen, wenn ich jetzt so wie ich ein paar Kilo verlieren möchte gerne? Macht das Sinn?
Also ich glaube, die wissenschaftliche Basis fehlt beim Pflaster wahrscheinlich mehr als bei der Abnehmspritze. Die ist ja sehr, sehr, sehr studienbehaftet sozusagen, dass die einen Effekt hat. Vielleicht darf ich an dieser Stelle sagen, dass ich gerade ein Manuskript zu diesem Thema abgegeben habe, zur Abnehmspritze, weil ich wichtig finde, dass die Menschen sehr, sehr gut begleitet werden müssen, wenn sie die Abnehmspritze nehmen in Ernährungs- und Bewegungsfragen. Deswegen wird das Buch kommen. Das andere ist aber, dass man sagen kann, die Pflaster habe ich lange nichts von gehört. Gab es schon mal, sind vielleicht jetzt wieder auf dem Vormarsch, aber wie gesagt, ich habe noch nichts davon gehört und mir erscheint noch nicht so klar, wie das Wirkprinzip sein soll bei einem Pflaster, was da drin sein soll, das über die Haut aufgetragen wird. Wir brauchen ja etwas und das ist das, was bei den Abnehmspritzen so wirksam ist, was über die Hormone wirkt, dass wir uns satter fühlen.
Okay, dann haben wir das auch schon mal geklärt für mich persönlich. Also von daher bin ich da jetzt ein bisschen schlauer, worauf ich vielleicht ein bisschen achten muss. Was ich persönlich auch mal des Öfteren habe, leider, ist halt Sodbrennen. Also ich weiß schon, mittlerweile bin ich dann auch, ne, was gerade gesagt hat, selber auf den Körper hören, gucken, wo kommt es her, was könnte die Ursache sein. Ich glaube, ich habe mittlerweile so ein paar Ursachen oder ein paar Lebensmittel entdeckt. Auch Schokolade leider, wovon ich Sodbrennen bekomme. Was kann ich dagegen tun? Also klar, das Lebensmittel nicht konsumieren, das ist schon klar, dass es gar nicht erst entsteht, aber man hat es ja vielleicht auch von einem anderen Lebensmittel spontan oder isst halt doch das Produkt und dann kriegt man es halt und ärgert sich dann hinterher wieder. Und was kann ich dagegen tun?
Also aus Ernährungssicht ist tatsächlich einerseits die Menge, die ich in den Bauch fülle, eine Ursache, warum sich die Magenklappe wieder öffnet. Das andere ist, was ich esse. Und da kann tatsächlich Zucker eine Auswirkung sein. Also manche Menschen haben das nach erhöhtem Zuckerkonsum, was ja in der Schokolade auch drin ist. Aber auch wenn man Weingummis essen würde oder so, kann das passieren. Manche Menschen haben das nach Alkoholkonsum oder nach Fruchtsäften. Ich persönlich habe das nämlich nach Fruchtsäften. Deswegen ist es auch eine Ursache. Ich kann zum Beispiel keinen Orangensaft trinken. Der kommt wieder. Und das, da nippe ich so ein bisschen dran, aber ein Glas würde ich nicht trinken. Und die Ursachen sind demnach sehr, sehr unterschiedlich. Beim Sodbrennen ist es auch wichtig, dass man weiß, das ist ja vom Nervensystem andererseits auch abhängig, also nicht von dem, wie viel oder was ich gegessen habe, sondern auch, wie ich mich fühle. Und dann ist es so, dass die Überlegung tatsächlich ist, was macht mich jetzt gerade nervös, was nervt mich? Und man kann über Atmung viel regeln. Ne? Dass man eine Atmung hinkriegt, die einen runterfährt. Und
okay,
das bedeutet
spannend.
Ja Entspannung über die Atmung hinkriegen. Und das Atmen, ich bin da keine Fachexpertin, aber ich habe unlängst das mehrfach von Experten eben erfahren, dass die Atmung stattfinden soll über die Nase. Das heißt mit geschlossenem Mund atmen, insbesondere das Einatmen. Und ausatmen kann man dann auch über den Mund, aber das Einatmen ist wichtig. Und in einem Rhythmus 1 zu 2, also 1 einatmen, 2 ausatmen. Und das, oder 2 einatmen, 4 ausatmen, wie man möchte, aber doppelt so lang ausatmen wie einatmen. Und das kann dazu führen, dass ich mich in einen anderen Zustand bringe, nämlich einen entspannteren Zustand. Das Nervensystem ein bisschen runterfahren kann. Und auch das, der Teil des Nervensystems, der diese Klappe eben mit beeinflusst, die beim Sodbrennen fälschlicherweise aufgeht.
Spannend, werde ich beim nächsten Mal gleich ausprobieren, werde dir berichten, ob
ja,
das funktioniert.
Genau.
Oder
ja.
Ob man da ein bisschen Übung braucht, was ja auch sicherlich der Fall sein wird. Was ist nur, aber wir haben schon gehört, Essen ist wichtig, Trinken ist wichtig, Trinken vergessen oder so, oder kein Durstgefühl, hatten wir auch schon. Aber was denn jetzt, wenn ich keinen Appetit habe, aber ich muss ja was essen, oder auch vielleicht noch der etwas unangenehmere Fall, dass mir ständig übel ist von Medikamenten oder generell, dass ein Symptom ist, wie kann ich mich denn da überwinden, überhaupt irgendwas zu essen?
Ich glaube, sehr, sehr, sehr schwer. Genau. Ich glaube, sehr, sehr, sehr schwer, weil diese Gefühle halt einen so einnehmen. Und Essen ist ja auch etwas Gefühlvolles und das schmeckt dann schon nicht mehr so gut. Und dann soll ich was essen, wo ich eigentlich gar nicht will. Ich glaube, das geht ganz doll über den Verstand und über die Erfahrung, dass, wenn ich was esse, es nicht schlimmer wird, erstens. Und ich meinem Körper immerhin gute Stoffe gebe, die er braucht, um überhaupt zu bestehen. Also es geht ja sehr über den Kopf dann.
Ja.
Und die Erfahrung, dass ich insbesondere wenn es um Übelkeit durch Medikamente kommt, manchmal die Übelkeit auch ein bisschen einschränken kann über kleine Portionen. Auch wenn ich vorhin eingangs gesagt habe, 3 Portionen ist sinnvoller als viele kleine. Wenn man von so Nebeneffekten betroffen ist, die Medikamente mit sich bringen, dann ist es manchmal sinnvoller, kleine Mahlzeiten auch zu essen.
Machen wir noch ein letztes Thema auf, sozusagen. Ich habe noch ein bisschen auf die Uhr geguckt, wir sind
ja
schon ein bisschen drüber, aber vielleicht klappt noch eine Frage, weil
ja,
die kam auch häufiger. Und zwar betrifft es das Fasten, ob es nur Intervallfasten ist oder generell Fasten. Das war so der schöne Begriff, mal aufräumen im Magen sozusagen. Da ist das sinnvoll mit, also generell wahrscheinlich vielleicht schon. Ich habe mich da noch nie so mit beschäftigt, muss ich sagen, weil ich ja nicht der Ernährungsexperte bin. Macht es generell Sinn, überhaupt zu fasten? Und wenn ja, worauf muss ich auch vielleicht gerade bei der Medikamenteneinnahme achten? Weil viele Medikamente gehen hier über den Magen-Darm-Trakt. Und also ich als Ökotrophologen-Laie, ich muss gerade mal gucken, wie das Wort zusammengesetzt ist, stell mir vor, wenn ich denn Medikamente nehme, die über den Magen-Darm-Trakt wirken sollen, und ich räume da unten auf, salopp gesagt, dann ist der nichts, wo das, also entweder geht es schneller durch oder es bleibt nicht hängen sozusagen. Wie sieht das da aus?
Also es ist, du hast eigentlich alles richtig gesagt. Also das Intervallfasten ist ja eine Art und Weise, wo man längere Phasen des Nichtessens hat und dann wieder in der Zeit meistens von 16 zu 8, so hält man den Tag auf, 16 Stunden Fasten, 8 Stunden ist der Zeitraum, wo ich was esse. Es ist jetzt gerade sehr durch die Gazetten gegangen, dass das nicht den Effekt beim Abnehmen hat oder bei sonstigen, wie man es vermutet hatte. Es bringt zum Teil etwas gegen Entzündungen im Körper. Aber ich habe schon immer meinen Patienten das offen gelassen, mögen sie das Intervallfasten oder nicht. Ja, also von der Vorstellung, mal eine Mahlzeit auszulassen, da geht es manchen Menschen super und andere sagen, auf gar keinen Fall will ich eine Mahlzeit auslassen. Jetzt kommt der Fall dazu, was du gerade geschildert hast mit den Medikamenten. Und manche Medikamente brauchen Essen. Und manche Medikamente brauchen kein Essen. Ne, so wie das Levodopa, da muss man ja sehr aufpassen, dass man nicht drumherum das Eiweiß jetzt so einbaut, sondern dass man Pausen hat. Und beim Intervallfasten ist es ja so, dass wir eben meistens essen wir keine Frühstücks- oder keine Abendmahlzeit. Wenn aber zu dieser Tageszeit ein Medikament genommen werden sollte, wo auch was zu gegessen werden sollte, damit man es besser verträgt, dann ist es tatsächlich eine Obersticht unter. Medikamente gehen vor, die Verträglichkeit geht vor. Und ganz ehrlich, weil das Intervallfasten nicht den Effekt per se hat, dass das jetzt das Allheilmittel für irgendetwas sein soll, würde ich eher sagen, eine gute Begleitung der primären Erkrankung, der vorherrschenden Erkrankung, wenn man da Medikamente nehmen muss, sich darauf einzustellen und das Essen darum zu bauen oder darauf einzurichten. Und vielleicht kann man auch noch sagen, dass das regelmäßige Essen häufig dazu führt, dass ich mich insgesamt wohler fühle. Was ich sagen möchte, ist nämlich keine Angst vor Essen haben. Also das Essen ist eine Chance, dass ich meinem Körper die Stoffe gebe, die er braucht. Essen
Das
ist
Angebot
nichts.
sozusagen, ne? Also
Ja.
an meinen Freund, den Körper
Ja,
sozusagen,
genau.
ihm das zu geben, was, und dann kann er ja auch quasi aussuchen, was nehme ich nicht. Und, also wenn ich das jetzt mal so
Ja.
salopp sage, und was ich nicht nehmen möchte als Körper, das schalte ich einfach wieder aus
Genau,
über
das
meinen
scheide ich auch.
Körper.
Das funktioniert fast immer, außer bei Zucker. Das nimmt der Körper immer. Deswegen müssen wir da so ein bisschen vorsichtig sein. Aber die Tatsache ist, dass wir eigentlich das Essen als Chance begreifen, dem Körper die wichtigen Sachen zu geben. Ein bisschen Schokolade rechts und ein bisschen Gummibärchen links oder so ist vollkommen in Ordnung. Aber keine Angst vor Essen, bitte. Und nicht das Ziel haben, je weniger, desto besser.
Das war für mich schon mal ein gutes Schlusswort sozusagen, weil ich, wie gesagt, habe mal den Blick auf die Uhr. Wir könnten noch Stunden weiterreden, habe ich das Gefühl, und haben ganz viele Themen angerissen und so gut wie möglich, glaube ich, versucht zu erklären. Und ich bin dir sehr dankbar dafür. Und deswegen kann ich auch gar keine Zusammenfassung gerade machen, weil es waren so viele verschiedene Bereiche, sehr interessante Bereiche, sehr interessante Antworten. Für mich war es spannend, mal in die Moderatorenrolle oder in die Fragendenrolle zu schlüpfen. Hat mir sehr viel Freude gemacht mit dir. Vielen Dank für die Möglichkeit nochmal.
Sehr gerne,
Und
Chris.
genau, ich gebe dir mal wieder den Staffelstab zurück an dich, dass wir jetzt wieder die Rollen tauschen und du wieder die Moderatorin deines eigenen Podcasts bist.
Sehr gerne. Ich finde, du hast die Moderatorenrolle sehr gut gemacht. Ich habe mich sehr wohl als Gast bei dir gefühlt und
Dankeschön.
freue mich, dass ich einen Beitrag dazu leisten konnte, beim Weltparkinson-Tag ein bisschen mit zu unterstützen. Es ist ein ganz
Ja, vielen
wichtiger
Dank.
Anlass. Es ist eine ganz wichtige Botschaft, die du rüberbringst als sehr, sehr, sehr toller Mensch, der mit einem sehr großen Herz die Menschen betreut. Das erlebe ich immer wieder. Und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt noch dabei sind und nicht Parkinson haben, für euch war auch jede Menge dabei. Für alle die, die Parkinson haben, nutzt bitte Chris als Anlaufstation, der weiß ganz viel. Wir haben das sogar heute gehört, dass er die Ökotrophologenrolle zum Teil mit einnehmen kann. Und wenn er mal nicht weiter weiß, dann könnt ihr auch mich fragen. Ich wünsche euch einen ganz tollen Weltparkinson-Tag am 11.04. und freue mich auf alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt dabei sind. Und die nächste Folge kommt dann schon im Mai am zweiten Freitag, wie gewohnt. Auf Wiedersehen in die Welt. Tschüss, tschüss.